Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Gebet ist für uns Menschen unser Ein und Alles. Es ist das bevorzugte Mittel, um von der Gnade Gottes ganz erfüllt zu werden, dass der Christ innerlich erneuert werde, neu belebt, gestärkt werde, dass er wirklich sein Leben diesem einzig Notwendigen widmen kann, nämlich der Verherrlichung des dreifaltigen Gottes und der Heilung seiner selbst und der anderen Seelen. Wir behaupten jetzt einfach mal, dass niemand das Gebet, die Notwendigkeit und auch die Wirksamkeit des Gebetes so wunderschön definiert hat wie der heilige Franz von Sales. Im zweiten Teil, ersten Kapitel seiner Philotheia, Einführung in das fromme Leben. Nicht und dort sagt er, es gibt nichts Geeigneteres, um den Verstand von seiner Unwissenheit und den Willen von seinen verderblichen Anhänglichkeiten zu reinigen, als das Gebet. Das den Verstand in die Helle des göttlichen Lichtes hineinrückt und den Willen in Berührung bringt mit der Wärme der göttlichen Liebe. Das Gebet, sagte er, ist jene segensreiche Quelle, die die Pflänzchen unserer guten Wünsche zum Grünen und Blühen bringt, die das Herz von jeglicher Makel reinigt, alles hinwegwäscht und das von der Leidenschaft erhitzte Herz abkühlt. Im Gebet finden wir wirklich alles. Wir finden all das, wessen wir so sehr bedürfen, um ein wahres Glück, eine wahre Erfüllung in diesem Leben und vor allem auch in der Ewigkeit finden zu können. Wer einen lebendigen Glauben hat, der hat auch ein sehr großes Verlangen danach zu beten. Das heißt, eine ganz innige Beziehung, eine tiefe Freundschaft mit jenem schönsten und erhabensten Wesen zu führen, das der ist, der liebe Gott, dem alle Geschöpfe ihr Sein, ihre Güte und ihre Schönheit verdanken. Der Glaube ist die Geburtsstätte des Gebetes. Wenn der Glaube schwindet, sagt der heilige Augustinus, dann stirbt das Gebet. Es wird zu wenig gebetet, weil zu wenig geglaubt wird. Weil es dem Glauben an Lebendigkeit fehlt. Wenn der Glaube fehlt, der betet überhaupt nicht. Nicht und darum wollen wir gläubig sein, nicht diesen Glauben, den der Herrgott uns ins Herz gegossen hat bei der heiligen Taufe, diesen Glauben, der lebendig ist durch die Liebe, durch die Gottes- und Nächstenliebe und der so schon in sich das ewige Leben durch die Gnade schließt. Dieser Glaube, den unser Herr Jesus Christus lebendig erhält, durch seine Lehren, die seine Kirche übermittelt hat und durch die Gnadenmittel. Wenn dieser Glaube lebendig ist, dann sind wir gebetseifrig. Also wir wollen gläubig sein, um zu beten, aber wir wollen auch beten, um den Glauben am Leben zu erhalten. Das Gebet gibt uns Glaubensstärke. Die Menschen, die den Glauben verlieren, wie man sagt, vom Glauben abfallen oder die lau werden, das sind Menschen, die aufgehört haben zu beten. Der Heilige hat gesagt, dass in den Prüfungen eben dieser Glaube nicht abnehme. Darum hat er gesagt, dass wir wachen und beten sollen, damit wir nicht in der Versuchung fallen. Was heißt denn in der Versuchung fallen, wenn nicht, dass der Glaube abnimmt und insofern der Glaube abnimmt, schreitet die Versuchung fort und ergreift Besitz von uns, von unserem Herzen. Nicht das Gebet stärkt uns, dass wir siegreich sein können in den Versuchungen, die ja Gelegenheiten für uns sind, um Gott zu verherrlichen, um unsere Taufgelübde zu erneuern und den Teufeln der Welt und dem Fleisch zu entsagen, um Verdienste zu sammeln für die Ewigkeit und in den Tugenden zu wachsen. Aber Gott kann nicht beten. Da soll ich sagen, ein Gott kann nicht beten. Unser Herr Jesus Christus, der konnte mit seiner göttlichen Natur nicht beten, nur mit seiner menschlichen. Und so verstehen wir auch, warum heute zwei Menschen im Evangelium zum Tempel gehen, um zu beten, aber nur einer betet. Denn ein kleiner Gott wie der Pharisäer, der kann natürlich nicht beten, der sich selbst anbetet. Das heißt ja auch, er betete für sich, er betet nicht zu Gott. Er dankt dem lieben Gott nicht für jene Gaben, die er hat. Er dankt ihm nicht dafür, dass er das Gesetz Gottes erfüllt. Er hat keine Gottesliebe. Und ohne diese barmherzige Liebe Gottes, die in unserem Herzen brennen muss, hat der liebe Gott an nichts wohlgefallen, auch nicht an den größten Opfern. Nicht mal lese noch einmal im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel, nicht das hohe Lied der Liebe, das der heilige Paulus singt. Wenn ich meinen Leib zur Verbrennung hingebe, wenn ich Glauben hätte, um die Berge zu versetzen, wenn ich die Liebe nicht habe, bin ich nichts. Dieser Pharisäer, der hat nur Hochachtung für sich selbst, vergisst den lieben Gott, braucht er ja nicht, hat er sich selbst und verachtet seinen Nächsten. Liebe Christen, machen wir uns nichts vor, wenn der Glaube in unserem Herzen brennt, lebendig und entsprechende Werke auch produzieren in unserem Leben, die Wert haben, Bedeutung haben fürs ewige Leben, dann sind wir besser als die Menschen, die nicht gläubig sind. Aber durch ein freies Geschenk Gottes. Nicht aus uns selbst, nicht aus eigener Kraft. Lassen wir uns nicht zu dieser falschen, heuchlerischen Demut verführen, dass wir uns einreden, wenn wir wirklich uns herzlich bemühen, als Christen zu leben, dass wir genauso sind wie alle anderen. Dass weil wir Fehler haben und Schwächen und Sünden, die wir hassen und bekämpfen, dass wir genauso sind wie die Sünder da draußen, die sich nicht bemühen, die nicht zum göttlichen Arzt Jesus Christus kommen, gerade auch im Beichtsakrament und in der Heiligen Kommunion die Nahrung der Unsterblichkeit zu essen, das Brot der Starken, für die Starken stark zu bleiben und für die Schwachen stark zu werden. Ja, der Pharisäer, der täuscht sich, und er täuscht sich gar sehr, wie jener andere Pharisäer. Von dem haben wir gerade vor einigen Tagen am Fest der heiligen Maria Magdalena gehört, Simon. Nicht Simon Petrus, der Apostel, Simon, der Pharisäer, der den Herrn eingeladen hatte. Und wie sehr er sich getäuscht hatte. Liebe Gläubige, was viele von uns im Gebet hindert, ein wahres, tiefes Gebetsleben zu haben, das ist das freveliche Urteil. Das freveliche Urteil ist nicht, wenn gewisse äußere Handlungen offensichtlich als schlechte Handlungen einzustufen sind und als solche vom lieben Gott gehasst werden und auch den gleichen Hass von uns verdienen. Der liebe Gott, der die Sünde Sünde hasst wie niemand, der aber nicht den Sünder hasst, sondern ihn liebt und nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er lebe. Und zwar nicht einfach irgendwie lebe als Mensch, sondern dass er göttliches Leben habe, die Fülle des Lebens, die unser Heiland uns gebracht hat. Wir täuschen uns, wenn wir immer wieder meinen, ich kenne diese Person, ich kenne dich, ich weiß, wie du bist. Wenn wir meinen, dass die Gnade Gottes nicht allmächtig ist, dass die Gnade Gottes Menschen nicht innerlich verwandeln kann, wie sie eine heilige Maria Magdalena oder einen heiligen Paulus verwandelt haben. Sie sehen, dass wir da letztlich den lieben Gott Unrecht tun, dass er sagt, das kannst du nicht. Du kannst die Menschen nicht ändern. Natürlich kann er die Menschen ändern, die er gemacht hat. Was ist es denn, was der liebe Gott nicht tun kann? Wir meinen, dass der Mensch vor uns immer noch notwendigerweise durch seine Handlungen von gestern in der Vergangenheit definiert ist. Weil wir diese Handlungen gesehen haben, deswegen wissen wir, was dieser Mensch jetzt ist. Nicht? Wir haben gerne diese Schubladen und dann Aufkleber und dann sehen die Leute, die kommen da rein und die kommen nicht mehr raus. Und der liebe Gott arbeitet nicht mit diesem Schubladensystem. Und wir sollten es auch aufgeben. Wenn er wüsste, was das für eine Frau ist, sagt Simon der Pharisäer, so würde er sich nicht von ihr berühren lassen. Das ist interessant, weil er weiß Simon, was das für eine Frau ist. Aber wir sehen, dass es in gewisser Weise der Heilige den großen Sünder viel leichter macht, ihn zu lieben als den Gerechten. Denn man ist doch dankbarer, wenn einem mehr geschenkt wird, als wenn einem weniger verziehen wird. Der große Sünder hat viel mächtigere Gründe, den barmherzigen, verzeihenden, liebenden Gott zu lieben. Es ist einfach eine Schlechtigkeit, dass man Handlungen, die als solche gut oder schlecht sein könnten, die weder gut oder schlecht sind, da schlechte Schlussfolgerungen zu ziehen über unseren Nächsten. Natürlich, wie gesagt, wir können die Augen vor der Realität nicht verschließen, aber wir müssen immer wieder daran denken, dass unsere Augen, die Augen des Herzens immer wieder umnebelt sind durch unsere Eigenliebe und unseren Stolz. Die Menschen begehen väterliche Urteile aus verschiedensten Gründen. Nicht manche tun es einfach, weil sie so viel Bitterkeit im Herzen haben. Deswegen sehen sie nur das Schlechte überall. Deswegen sind sie nur von der Schlechtigkeit der Menschen überzeugt. Andere tun es aus Stolz, wie der Pharisäer. Nicht? Man betrachtet den anderen unter dem Mikroskop oder unter der Lupe. Und dann im Vergleich zu ihm, da bin ich ja was ganz besonders Gutes, nicht? Wir erniedrigen ihn und darüber erheben wir uns. Oder es geschieht aus Leidenschaft. Nicht von dem Gutes von jenen, die wir lieben, die wir mögen, und Schlechtes von denen, wo wir eine Abneigung haben oder die wir hassen. Jedenfalls rät uns der heilige Franz von Sales, vom starken Wein der göttlichen Liebe zu trinken. Er sagt, das ist das allgemeine Heilmittel für alle Übel. Für alles, was unsere Herzen plagt, was sie krank macht, was sie leiden lässt, ist diese göttliche Liebe das Heilmittel. Diese Liebe, die der Heiland durch seinen Kreuzestod allen zugänglich gemacht hat. Als auserwählte Gottes, sagt der heilige Paulus, zielt an die herzliche Erbarmung Gottes. Liebe Christen, so wollen wir dieser liebenden Erbarmung Gottes begleitet sein. Nicht diese Barmherzigkeit Gottes, die im kostbaren Blut Jesu Christi vom Kreuz auf unsere Seelen herabrennt. Aber Aber eben nicht nur außen, sondern wir wollen diese Liebe, die wir im Herzen haben müssen, um wahrhaft zu beten, um wahrhaft zu glauben. Diese Barmherzigkeit, die wir nicht haben, die müssen wir in Überfülle trinken an der Quelle der Barmherzigkeit, an den fünf heiligen Wunden und ganz besonders an der Herzenswunde des Herrn, sodass wir ganz durchglüht sein können von dieser liebenden, erlösenden, göttlichen Barmherzigkeit. Denn das Gebet des argwöhnischen Menschen, das hat keine Kraft und Vitalität. Ein solches Herz, das kann keine Ruhe finden. Nur das liebende, das barmherzige, das demütige Herz kann die süße Ruhe im Gebet finden, diese Ruhe im Herzen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.